Aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Wenn ihr mich fragen würdet, wie man die Bibel zusammenfassen könnte, dann würde ich diesen Satz sagen: Aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Das ist ein Satz, der gilt für das alte Gottesvolk. Ihr wisst es, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, der Durchzug durch die Wüste und der Zug ins gelobte Land. Und das ist aber auch ein Wort, was ja auch für das Neue Testament gilt, für das, was mit Jesus Neues gekommen ist. Jesus will aus der Gefangenschaft in die Freiheit führen. Und letztlich könnte man diesen Satz auch nehmen, um zu sagen, was uns auch und auch dieser Welt noch bevorsteht. Aus den ganzen Bindungen, in denen diese Welt noch liegt, möchte der dreieinige Gott und wird der dreieinige Gott sie eines Tages befreien und sie in die Freiheit führen. In die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes, wo auch die ganze Schöpfung einbezogen ist. Wenn wir jetzt mal ins Neue Testament gehen, dann muss ich sagen, dass sich besonders die Apostelgeschichte, da wird uns ja die Geschichte der ersten Christen erzählt, sich streckenweise so spannend liest wie ein Krimi. Ich weiß nicht, ob ihr Krimis lest, aber es ist wirklich spannend. Heute haben wir einen kleinen Abschnitt aus dem 16. Kapitel. Wir sind da also unterwegs mit Paulus und seinen Leuten, die auf Mission sind. Und viele von euch kennen diese Geschichte, die Missionierung Europas. Sie beginnt ja mitten in der Nacht. Noch auf der anderen Seite, dass der Paulus da so ein Gesicht, einen Traum in der Nacht hat und dann auf einmal einen Mann aus Mazedonien sieht, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und daraufhin machen sie sich ja auf den Sprung auf unseren Kontinent. Und Paulus, der Frauenvorsteher, geht rüber und will predigen und findet nur, ihr versteht mich richtig, Frauen. Und dann bekehrt sich die Lydia als erste Christin. Und sie sind in Philippi und dort baut sich ja der erste Missionsstützpunkt auch in Europa auf. Die Lydia öffnet ja ihr Haus und dahin wird der Paulus auch immer wieder zurückkehren. Und dann geht es weiter mit diesen Befreiungsgeschichten, dass berichtet wird, Paulus und Silas sind da unterwegs und da gibt es eine Frau, das ist so ähnlich wie früher bei Jesus, da sind ja auch die Besessenen dann teilweise hinter ihm hergelaufen und haben gesagt, in dir ist sozusagen der heilige Gott. Und da läuft so eine Frau hinter Paulus hinterher, in der Lutherbibel steht die Frau mit dem Wahrsagegeist und sie nervt ihn auch, weil sie immer wieder sagt, das sind die Leute Gottes. Und dann dreht sich Paulus um und sagt im Namen Jesu, fahre aus zu diesem Geist. Also wieder eine Befreiungsgeschichte, unmittelbar vorher, aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und überall, wo das Evangelium verkündigt wird, sorgt es mit dieser Befreiung aber auch teilweise für Spannungen auf der Gegenseite. Das ist ein Grundzug bis heute in der geistlichen Welt auch. Paulus hat diese Frau befreit. Und nun erzählt uns die Bibel, dass sie mit ihrer Wahrsagerei ja Geschäfte auch für ihren Herrn machen konnte und die waren jetzt sauer, weil sie kein Geld mehr hatten. Und deswegen hat man die Bevölkerung in Philippi aufgehetzt gegen die Missionare, gegen Paulus und Silas und seine Leute. Und bevor sie ein Urteil bekommen haben, hat man sie erstmal halb ausgezogen, geschlagen und ins Gefängnis gesteckt. Aber ich habe euch ja schon gesagt, ich will euch heute keine Horrorgeschichten erzählen, sondern der Grundzug der Bibel, das dürfen wir immer wissen, auch in unserem Leben, egal wie schlimm es ist, Gott führt uns aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und so ist es in dieser Geschichte auch, die ich jetzt lese aus Apostelgeschichte 16. Ihr habt sie auch abgedruckt im Gottesdienstblatt und ihr werdet merken, das ist eine Geschichte, wo dieses Wort aus der Gefangenschaft in die Freiheit in ganz vielerlei Hinsicht deutlich wird und natürlich auch für uns. Nachdem Paulus und Silas viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich, er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Ein wunderbarer Text, oder? Und gleichzeitig habt ihr vielleicht auch schon gespürt, ihr kennt ja die Geschichte, es ist wirklich spannend wie ein Krimi und überhaupt nicht erwartbar, was da passiert. Also, aus der Gefangenschaft in die Freiheit, zweitens singen, auch wenn es schwer ist. Ich habe eben eine kurze Rückblende gemacht in die Missionsgeschichte Europas, die ja auch unsere Geschichte ist. Ohne Lydia wären wir keine Christen. Und ich hatte gesagt, die Geschichte Europas, die Missionsgeschichte, dass Jesus hier in Europa bekannt gemacht wird, beginnt in der Nacht mit diesem Traum, den der Paulus hat. Und jetzt ist es wieder in der Nacht. Allerdings unter völlig anderen Umständen. Hätte Paulus ahnen können, dass das so endet, dieser Ruf nach Europa, dass er gedemütigt mit unversorgten Wunden jetzt im Gefängnis liegt. Und wir haben ja auch gehört, das wird ja ein bisschen ausgeführt, dass der Gefängniswärter besonders strenge Sicherheitsvorkehrungen zu treffen hatte. Also wir würden heute sagen, der musste in den Hochsicherheitstrakt gesperrt werden. Also er war besonders unbeweglich, Paulus und Silas, und da sind sie. Wir hören kein Wort der Klage oder der schwierigen Situation, sondern einfach ganz knapp wird gesagt, um Mitternacht, also in der Nacht, oft in der Bibel übrigens, die Heilsgeschichte, die entscheidenden Dinge geschehen in der Nacht. Denkt an die heilige Nacht, denkt an Ostern, das geschieht in der Nacht, hier auch. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder. Ich habe das eben kurz angedeutet, was man mit ihnen getan hat. Es wird ja erst später berichtet, dass ihre Wunden versorgt werden und so weiter und so fort. Sie haben bestimmt Schmerzen gehabt. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in so einer Situation. Ich weiß nicht, was du machen würdest in so einer Situation. Ich denke, jeder kennt das. Je älter man wird, umso mehr schwierige Situationen erlebt man auch im Leben, dass man einfach denkt, ich weiß nicht, wie ich jetzt aus diesem dunklen Loch wieder rauskomme. Und ich behaupte das mal so, bei euch ist das vielleicht anders, aber der Reflex des natürlichen Menschen ist nicht gleich Gott zu loben, sondern vielleicht Gott zu klagen. Das ist ja auch schon was, den Kontakt zu Gott zu suchen. Aber hier heißt es, sie sangen Loblieder für Gott. Sie klagen nicht, sie beten auch nicht für ihre Befreiung, das wäre ja auch legitim, dass man sagt, Gott löst meine Fesseln. Und ich weiß nicht, in was für Fesseln du bist, das ist ja auch eine alltägliche Situation, eine schlimme Krankheit. Oder eine schwierige Lebenssituation, wo du nicht weißt, wie geht es morgen weiter. Oder in der Familie irgendwie ganz schlimme Streitsituationen. Aber hier geht der Blick darüber hinaus auf Gott. Sie singen Gott Loblieder. Und ich möchte jetzt einfach mal an dieser Stelle stehen bleiben und mit euch da ein bisschen spazieren gehen, weil das ja für unser Christenleben etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Erstmal die ganz lapidare Bemerkung, Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Also, man steht ja nicht da, was sie gesungen haben. Wir wissen auch nicht, ob sie schön gesungen haben. Wir wissen nicht, welche Stimmlage der Paulus hatte und so weiter und so fort. Und sie haben auf jeden Fall laut und vernehmlich gesungen. Das wird gesagt. Und was haben sie gesungen? Das steht auch nicht da, aber es ist relativ naheliegend, das sehen wir bei anderen Personen in der Bibel, dass sie irgendwas aus den Psalmen gesungen haben. Das ist ja das Gebetbuch Israels, wo man so, naja, wie ein Liederbuch. Man hat ja damals auch gesungen, die Psalmen, wir sprechen sie. Man könnte die Psalmen auch singen. Ihr wisst das ja bestimmt auch, da stehen ja auch musikalische Regieanweisungen dabei. Das Problem ist, wir wissen heute nicht genau, wie man nach der Weise der Hirschkuh singt. Deswegen sprechen wir das. Oder überlassen das den Profis, uns die Psalmen vorzusingen. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass sie aus dem Psalm was genommen haben. Dass sie daraus was gesprochen haben und dann vielleicht frei gebetet oder gesungen haben. Ihr wisst das vielleicht, im Hebräischen heißt, steht bei Psalmen das Wort Tehalim und das heißt übersetzt Preisungen. Wenn ihr euch die 150 Psalmen mal anschaut, wir machen das auch im Konfirmandenunterricht, ihr wisst das alles, da merkt man, es ist ein weiter Preisungsbegriff in der Bibel oder ein weiter Lobpreisbegriff, wir verengen das oft. Die meisten der 150 Psalmen sind Klagepsalmen. Trotzdem, die Bibel versteht das sehr viel größer. Die macht ja keinen Unterschied zwischen dem Bitten und dem Klagen und dem Lobpreis. Ihr wisst das bestimmt auch. Kyrie eleison ist ein Lobpreisruf. Identisch mit Hosanna heißt, Herr, hilf doch. Man ruft die Macht Gottes an, der so groß ist, dass er sich erbarmt. Und das ist Grund zum Lob. Also wenn wir das proklamieren, dann ja, richten wir uns direkt an Gott. Also wir sollten diesen Lobpreis nicht eng führen. Vielleicht haben sie geklagt, vielleicht haben sie also Klagepsalmen genommen, vielleicht haben sie andere Psalmen genommen. Wenn ihr euch mal die Psalmen der Bibel anschaut, ich nehme mal nur ein ganz berühmtes Beispiel, dann gibt es ein interessantes Phänomen in den Psalmen, die sind ja teilweise sehr lang, dass mitten im schärfsten Klagepsalm auf einmal so ein Stimmungsumschwung steht, den man sich nicht erklären kann. Also ihr kennt den Psalm 22, Karfreitag wird der gebetet. Es ist der Sterbepsalm, den Jesus am Kreuz betet, wenn einem nichts mehr einfällt. Ein Jude betet Psalmen als eiserne Ration. Und Jesus betet das ja auch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das geht dann weiter. Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Ich glaube, da können wir vielleicht relativ leicht einstimmen. Und jetzt ist es wichtig, deswegen sage ich das, also auch in diesen so harten Klagepsalmen, wo Jesus ja, wo es auch weitergeht, dann, ich bin ein Wurm und kein Mensch und verachtet, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und jetzt ist es wichtig, an dieser Stelle nicht abzubrechen, in der Klage, weil der Psalm 22, ihr wisst das, wie der weitergeht, oder manche wissen es, dass dann auf einmal dieser Stimmungsumschwung kommt und dass es dann heißt, du aber bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels, auf dich haben die Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet, zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Das ist schon stark und das sollten wir uns beim Lobpreis immer wieder auch deutlich machen und ich denke, das wussten die Apostel auch. Also egal, wo du in deiner Klage stehst, bleib nicht stehen. Und wenn es nicht hier auf dieser Erde passiert, Gott hat Wege, wie er das richten wird und diese besondere Verheißung wird ja ausgesprochen, dass er wohnt dort, wo er gepriesen wird im Lobpreis und da kommt dem Singen eine besondere Bedeutung zu, Kantate. Und es spielt an dieser Stelle keine Rolle, ob du schön oder nicht so schön singen kannst, wenn es darum geht, Gott diese Loblieder oder Klagelieder oder was auch immer ist zu singen. Vielleicht kennt ihr auch dieses Wort, ich habe das schon öfter gehört, aber das passt so gut zu dieser Geschichte und auch zu diesem Thema Singen, auch wenn es schwer ist. Ein indischer Philosoph hat das gesagt, der Glaube ist der Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel ist. Der Glaube ist der Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel ist. Ich könnte über diesen Spruch eine ganze Predigt halten, ich deute es nur mal an. Also es ist typisch für unseren Glauben, dass wir uns in Nachterfahrungen befinden. Aber es ist wirklich entscheidend, jetzt auch von den Aposteln zu lernen oder von den Vögeln. Die Vögel, die haben ja auch Flügel, sodass sie eben nach oben Richtung Himmel sich bewegen und sie singen in der Nacht, bevor der Morgen anbricht. Und das ist so ein schönes Bild, auch für den Lobpreis in der Nacht, dass wir singen, auch wenn es schwer ist, dass wir auch singen, wenn die Umstände erbärmlich sind und wir kennen das ja nicht wie der Paulus, aber der Paulus, ich habe euch das gesagt, er ist gefoltert worden, man muss auch mal Klartext reden und dann wirklich so, dann noch so gefesselt ist mit allem Möglichen trotzdem. Sie loben und sie preisen Gott. Also lasst uns singen, auch wenn es schwer ist. Und ein drittes, das steckt in dieser Geschichte schon drin, Lobpreis sprengt die Fesseln. Immer wenn Gott gelobt wird, dann passiert etwas. Ja, es ist ein Zeichen der Gnade, wenn das so sichtbar passiert, wie bei dem Paulus. Das muss man auch festhalten. Ihr kennt das ja aus euren Nöten. Ich kenne das auch aus meinen Nöten. Es gibt viele Dinge, wo ich sagen kann, Gott hat Wunder getan, aber es gibt auch viele Dinge, wo man sagt, naja, wir werden es sehen, er wird es schon noch tun. Aber immer wenn Gott gelobt wird, passiert etwas. Und was wir ja oft nicht sehen, ist die unsichtbare Welt. In der unsichtbaren Welt geschieht etwas, weil Gott ja im Lobpreis seines Volkes wohnt. Das heißt, wenn wir ihn loben, wenn wir den Blick herausheben aus dem Loch, aus dem Gefängnis, dann bewegt das etwas. Und dann bewegt das etwas in dieser unsichtbaren Welt. Und manchmal gnadenhaft sehen wir das und sehen das auch alle anderen. Und es gibt so wunderbare Musikgeschichten in der Bibel. Ich tippe sie nur an, die Posaunen von Jericho, da ist das ja auch so, da wird das mal sichtbar, was da in der unsichtbaren Welt geschieht, wenn Gott proklamiert wird, da fallen Mauern ein. Oder im Alten Testament diese wunderbare Geschichte, die drei Männer im Feuerofen, ihr wisst, was sie machen, sie loben Gott und während sie Gott loben, tja, geschieht dann diese Befreiungstat. Und genau das Gleiche passiert hier eben auch Paulus und Silas im Gefängnis, dass das, was in der unsichtbaren Welt geschieht, warum wir auch deshalb dahin gerufen werden, zu singen, Gott zu loben in jeder Situation, das wird hier sichtbar, augenfällig, leibhaft, spürbar, dass ein Erdbeben passiert, dass die Grundmauern erschüttert werden, dass die Türen aufspringen, dass die Fesseln sich lösen, dass die Gefangenen frei sind. Und das ist mehr als ein Bild. Das ist natürlich auch für uns eine Verheißung und auch eine Einladung, uns an solchen Geschichten auch Nahrung zu holen für die Seele, die vielleicht im Dunkeln ist und noch nicht so richtig singen kann, was da alles an Kraftfluss Gottes geschehen kann. Also, der Lobpreis sprengt die Fesseln, aber damit ist diese wunderbare Geschichte noch gar nicht am Zielpunkt angelangt. Ich habe ja vorhin diesen Rahmen gesteckt, aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und jetzt wird es noch ganz verrückt, finde ich. Jetzt läuft das ja noch auf die Bekehrung des Gefängniswärters zu. Von dem haben wir ja auch kurz gehört, es wird ja berichtet. Dem wird also besonders eingeschärft, du musst sie jetzt in den Hochsicherheitstrakt schließen. Der macht das auch. Und als der eben nachts aufwacht, weil er mitkriegt, die Türen sind auf, die Fesseln sind ab, will der sich das Leben nehmen, weil man damals als Gefängnisaufseher mit seinem Leben haftete, wenn einem das so eingeschärft worden ist. Und jetzt ist ja das nächste Wunder passiert, die Gefangenen sind nicht weggelaufen, sondern die sind da brav dageblieben. Und es ist jetzt fast schon heiter, das ist wie bei der Geschichte mit der Lydia, aber ich entdecke hier auch ein bisschen Humor Gottes. Wer ist hier eigentlich gefangen und wer ist hier frei? Auf einmal werden ja die Rollen so umgetauscht, merkt ihr das? Ja? Dann kommen die mit dem Gefängniswärter ins Gespräch und die sind alle noch da. Paulus hat ja den Gefängniswärter davon abgehalten, sich das Leben zu nehmen oder irgendwas Komisches zu machen. Und jetzt, ich würde gerne länger drüber sprechen, ich mache es nur kurz, kommt was ganz Entscheidendes, Jetzt kommt so etwas, was in der Bibel mehrfach steht und was ein ganzes Leben umkrempeln kann, vielleicht heute auch dein Leben, eine sogenannte Kurzformel des Glaubens. Herr, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Diese Frage entscheidet alles. Diese Frage entscheidet alles, oder die Beantwortung dieser Frage entscheidet alles, wie du von der Gefangenschaft in die Freiheit kommst, egal was es betrifft. Betrifft ja nicht nur ein Leben mit Jesus, sondern wir sind ja auch gebunden von, weiß ich was, vielleicht irgendwelchen Süchten oder komischen Gewohnheiten. Und jetzt fragt dieser Gefängniswärter, was muss ich tun, ihr Herren, damit ich gerettet werde? Und die Antwort ist auch so eine Kurzformel des Glaubens. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus oder deine Hausgemeinschaft gerettet werden. Das ist alles. Und das geschieht alles durch den Lobpreis als Türöffner in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und wir hören, dass das auch tatsächlich alles in der Nacht geschieht. Also ist keine genaue Chronologie. Ich habe mal so nachgerechnet. Also Mitternacht, 12 Uhr, das wissen wir ja. Dann ist das alles aufgegangen. Und dann steht nicht da, dass sie noch mal ins Bett gegangen sind, sondern dann heißt es als nächstes, interessant auch, was als erstes und was als zweites kommt, sie verkündeten ihm und seinem Haus das Wort des Herrn. Das ist also auch typisch, der Glaube kommt aus der Predigt. Sie verkünden das, sie nehmen das an, das Wort, dann wäscht der Wärter ihnen die Wunden, jetzt erst, Paulus hat erst gepredigt. Und dann auch ganz schön und auch ganz wichtig, vielleicht betrifft das einen von euch, zur Hinwendung an Jesus gehört, dass man sich taufen lässt. Hier übrigens auch die Hausgemeinschaft. Kinder gehören dazu, Leute, die mir lieb sind. Also achtet das nicht gering. Es ist alles in der gleichen Stunde geschieht, dass das ganze Haus getauft wird. Alle Leute, die mit dabei sind, die sind alle aus dem Bett gerissen, hören die Predigt, lassen sich taufen. Das ist ein Leben mit Jesus, ein Leben aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und jetzt auch sehr schön, aber auch typisch für die Bibel, Jesus hat das auch so gemacht. Jetzt werden die ins Haus aufgenommen, jetzt isst man zusammen. Und ich habe die schöne Auslegung bei einem gefunden, der sagt, bestimmt hat Paulus die Gelegenheit auch genutzt, mit den Leuten gleich Abendmahl zu feiern, während des Essens, so war das ja urchristlich, klar. Und jetzt heißt es weiter, die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Steht jetzt auch nicht da, aber ich interpretiere jetzt mal hier rein, bestimmt haben sie auch Loblieder gesungen. Darauf, dass Gott so groß ist und das getan hat. Ich fasse nochmal zusammen. Also, es geht darum, dass wir von der Gefangenschaft in die Freiheit geführt werden. Nicht nur unser kleines Leben, sondern die ganze Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir singen, dass wir loben, auch wenn es schwer ist, und dass Gott uns die Verheißung macht, dass Lobpreis die Fesseln sprengt und dass Lobpreis auch hier und heute und auch in Zukunft der Türöffner sein wird, wo Gott auch gerne sich gnädig zeigt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.